In Ihrem Buch über die BRD geht es natürlich auch um Literatur. Sie haben Handke gelesen, wie Sie da erzählen und sagen, die Unverständlichkeit, die mir in der Literatur entgegenkam, war für mich ein Moment der, und jetzt kommt's, der Verheißung. Wie
Ja.
meinen Sie das?
Verheißung ist ja ein Begriff, den ich aus dem Vokabular des Glaubens entlehnt habe, aber ich meine es tatsächlich auch so, denn ich glaube, Verheißung bedeutet ja ein Spüren, dass dort etwas ist. Es ist ja nicht ein Versprechen. Das Versprechen wird mir ja von jemand anderem gegeben. Die Verheißung ist mir näher beim Mystiker angesiedelt, der etwas in sich spürt, der spürt, dass dort etwas ist und dem folgt er.
Das heißt, das Versprechen ist allenfalls eine säkularisierte Verheißung, wenn
Ja.
man das auflösen möchte. Da sind wir auch ganz schnell bei Ihrer katholischen Kindheit mit all den mysteriösen Sakramenten, die man erlebt, wenn man katholisch aufwächst, die auch faszinierend sind. Verheißung auch da. Man sieht das als Kind, wie Erwachsene plötzlich seltsame Dinge tun, die sie sonst in der Gesellschaft nie tun würden. Sie machen Kreuzzeichen, sie knien sich hin, sind plötzlich ganz still. Haben Sie da vielleicht das Unverständliche schon als etwas durchaus Faszinierendes kennengelernt?
Ja, als Beispiel könnte man den Karfreitag nennen, dort mittags in die Kirche zu gehen und zu sehen, wie der Priester und erwachsene Männer, die dort den Ministrantendienst versehen haben, barfuß kommen, wie sie sich ganz hinlegen vor dem Altar. Das hat mich wirklich erschüttert. Hier wurde in einem Ritus tatsächlich das vermittelt, mir als Kind und auch noch als Jugendlichem, was dort eigentlich geschehen ist.
Das ist ja das Spannende, die ganz andere Welt. Denn das ist ja kein Spiel, sowas macht man ja
Nein.
sonst so im Spiel. Das ist auch nicht witzig, das ist jetzt auch kein Theater. Das ist ganz ernst, das ist ganz real. Das löst großes Staunen einfach nur aus.
Im Grunde ist es ein ganz verwandtes Thema zu dem, über was wir anfänglich gesprochen haben mit der Parodie und der Theorie. Also Theorie oder Glaube, wie kann man diese Begriffe neu füllen oder neu erleben? Das finde ich ein faszinierendes Thema und das sehe ich sehr verwandt an.
Sie sind als evangelisch geprägter Katholik aufgewachsen. Das hängt damit zusammen, dass Sie in einer Diaspora
Ja.
aufgewachsen sind. Da gibt es in dem Buch ein wunderbares Erlebnis, das Sie erzählen. Mögen Sie uns das kurz vorlesen, auch damit wir einen Eindruck bekommen
Ja.
von diesem Buch?
Wir waren mit den Pfadfindern einmal in Bayern und haben eine Glockengießerei besichtigt. Der Glockengießer hat uns ein paar Glocken gezeigt und gesagt, dass es sehr aufwendig und teuer sei, in jede Glocke einen Bibelvers einzugravieren. Da habe ich mich gemeldet und gefragt, warum man das dann überhaupt macht, weil das oben im Glockenturm ohnehin kein Mensch sieht. Statt mir zu antworten, schaut mich der Glockengießer nur an und fragt, bist du evangelisch? Das war ein Zeichen der Diaspora. Ich kam auf Gedanken, auf die man als Katholik normalerweise nicht kommt. Ich wiederum hatte mir unter Diaspora eher ein Sumpfgebiet hinter Göttingen vorgestellt. Dann erscheint bei uns ein Missionar mit einem großen Holzkreuz, das er ins Mittelschiff legt. Darauf kommen Schokoladentafeln. Wenn ihr diese Woche jeden Tag zur Frühmesse kommt, sagt er, dürft ihr euch am Freitag eine halbe Tafel nehmen.
Würden Sie denn sich eher als evangelisch oder katholisch aufgewachsen bezeichnen?
Ganz klar als katholisch. Deswegen ist ja diese Verwunderung, die erst eintritt, wenn ich mit einem anderen Katholizismus konfrontiert bin. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man katholischer sein kann. Ich war Ministrant, ich habe am Gemeindeleben teilgenommen, aber dann ist man in Bayern und merkt, da gibt es doch noch eine andere Form von Katholizismus. Und da wurde mir erst bewusst, aha, du selbst kommst aus der Diaspora.
Eine andere Form des Verständnisses, des Mysteriums aber auch, das sickert ja schon in einen ein, dieses evangelische Umfeld mit all dem Psychologisieren, mit dem Schuldverständnis.
Genau, es war eine viel stärker von Schuld belastete oder schuldbetonte Form des Glaubens, in der ich aufgewachsen bin. Und natürlich hier dieses Beispiel, was ich sage, dass man auf ja fast ketzerische Gedanken vielleicht kommt, nämlich dieses Schmucklose, was ja auch eher dem Protestantismus entspricht. Also wir brauchen das nicht, das Optische wird zurückgedrängt. man hört nur noch die Glocke. Das Hören spielt ja eine größere Rolle im Protestantismus.
Es ist deswegen vielleicht sogar zwangsläufig, dass sie Schriftsteller geworden sind, denn sie sind ein evangelischer Katholik und manchmal habe ich das Gefühl, dass alle Schriftsteller evangelische Katholiken sind.
Ja, ich setze mich zumindest mit dieser Diskrepanz immer wieder auseinander. Die ist für mich eigentlich etwas sehr Förderliches.
Also das katholische Mysterium, auch in der Literatur bleibt es immer. Literatur ist auch immer Offenbarung.
Ja.
Literatur lässt immer einen Rest offen. Aber auch das Evangelische, das Setzen aufs Wort, also immer wieder der Versuch, das einzufangen.
Auf jeden Fall, ja. Also diese beiden Pole würde ich für mich in Anspruch nehmen wollen.
Und würden Sie sich heute noch als katholisch bezeichnen?
Natürlich. Ich bin von der katholischen Krankheit besessen und bin immer dabei, herauszufinden, was das für mich bedeutet.
Ist es eine schöne oder eine Krankheit, die zu Agonie und Siechtum führt?
Nein, Agonie und Siechtum auf gar keinen Fall. Krankheiten sind nicht schön, das haben sie eben an sich und man kann sie sich nicht aussuchen. Deswegen würde ich diesen Ausdruck wählen dafür. Es ist einfach einem gegeben und man hat sich damit auseinanderzusetzen, aber ich versuche das so produktiv wie möglich zu tun.
Welche Symptome tauchen da auf?
Die Symptome sind oft recht unklar und sehr vielfältig, aber sie gehen ins Mystische rein, sie gehen in die Reflexion rein. Manchmal verschärfen sie sich zu einem Grübeln, zu einem endlosen Zweifel. Aber es gibt auch diese Momente eben der schon genannten Verheißung.
Also das Sonderling-Dasein als Symptom.
Ich zögere natürlich da etwas, aber ich glaube, ich muss das auch akzeptieren als Zuschreibung.
Jetzt nochmal zurück zu Ihrem Buch BRD Noir. BRD Noir, war die Bundesrepublik denn tatsächlich so düster, überall von den dunklen Verbrechen der Nazis unterspült, hinter der Hülle schlummern überall die Ungeheuer, stimmt das? Wo bleibt denn da, und da erinnere ich mich auch, der ich 1963 geboren bin, wo bleibt denn da das Orange der 70er Jahre, dieses Abba- und Prilblumengefühl?
Das ist der feine Unterschied dieser 8 Jahre, die uns trennen sozusagen, dass in den 50er Jahren, in deren Ende ich aufgewachsen bin, und in den frühen 60ern, besonders in der Provinz, da gab es das Orangene noch nicht so. Das brach immer wieder ein und das spielt auch eine ganz große Rolle, aber das waren so kleine Lichtpunkte, die überall erschienen, aber in der Provinz, in den 60er Jahren gab es eher ein Grau.
Aber woran ich mich auch erinnere, auch an die Verbrechen, die RAF-Terroristen, die in jeder Poststelle hingen und die immer auch was ganz Ambivalentes hatten. Dahinter steckte auch immer so etwas wie Ausbrechen aus engen Räumen. Danach schmeckte das auch. Irgendwie hatten sie was von Ausbruch auch, oder?
Natürlich hatten sie was von Ausbruch und sie waren ja auch einmal angetreten als eine fast Mischung aus Pop und Protest und Bohème, die sich natürlich sehr schnell verflüchtigte und dann durch den Untergrund und durch die immer größeren Gewalttaten in eine Richtung abdriftete, die dann nur noch beängstigend war für einen Jugendlichen.
Beängstigend für die Jugendlichen, das Düstere, das Dunkle, das Graue. Ihr Gespräch mit Philipp Felsch ist aber, das möchte ich ausdrücklich betonen, sehr unterhaltsam zu lesen. Das heißt, es hat mich ganz und gar nicht deprimiert, das
Buch
zu lesen.
Nein, das hoffen wir auch. Ja.
Und ich habe nachher gefragt, woran liegt das? Liegt es vielleicht auch daran, dass Sie mir doch eine Ordnung, und sei sie auch noch so düster, schenken, die es heute eigentlich überhaupt nicht mehr gibt? Also lieber so eine Hölle, so ein Graues, als das unbekannte Chaos, das Nichts, was sofort nach Tod schmeckt, so das, was wir heute in dem ganzen Durcheinander der Welt erleben.
Es ist zumindest ein Versuch, das anzubieten, aber auch hier würde ich das parodistische Element gerne nehmen und sagen, wir bieten nicht eine Theorie, nach der man jetzt die ganzen 50er und 60er Jahre erklären kann. Das wollen wir gar nicht, sondern wir gehen von unseren persönlichen Erfahrungen und Gedanken aus. Philipp Felsch als Historiker spielt dann noch mehr den Part des Ordnenden, auch desjenigen, der unsere Theorie etwas verortet innerhalb der Landschaft des Denkens, während ich mich etwas freier äußern kann.
ein anregendes Buch, das immer wieder einlädt zum Weiterdenken natürlich.
Ja, ja.
Vielen Dank, Frank Witzel, BRD Noir, so heißt das Buch von ihm und dem Kulturwissenschaftler Philipp Felsch. Erschienen ist es im Verlag Matthes und Seitz. Das sehr handliche Buch kostet 12 Euro. Und Sie können die beiden, das heißt Frank Witzel und Philipp Felsch, auch bald live in Köln erleben. Am 21. Mai um 20 Uhr im kleinen Sendesaal des WDR und zwar auf der Phil Cologne. Und dann noch einmal gut eine Woche später auf dem Katholikentag in Leipzig. Da ist Frank Witzel zusammen mit seinem Freund, dem Autor Ingo Schulze. Das Buch BRD Noir und beide Veranstaltungen kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Vielen Dank, Frank Witzel.
Danke.